SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Seit Beginn des grauenhaften Angriffskriegs Russlands ist Serkan Ehren immer wieder in die Ukraine gefahren, um den Menschen dort mit seiner Organisation STELP zu helfen. Wann warst du das letzte Mal da?
Vor einer Woche.
Und
vor einer Woche das letzte Mal, ja.
Das heißt, musst du dich danach so ein paar Tage erholen oder hast du momentan gar keine Zeit, also auch den Kopf einfach mal so ein bisschen zu erholen?
Also leider nicht, aktuell tatsächlich leider nicht. Ich hatte jetzt mal eine Stunde Pause in den letzten 8, 9 Wochen sind es jetzt, glaube ich, schon. Aber ja, klar, also wir machen halt alles. Also wir sind wirklich an der Front, gleichzeitig müssen wir Spenden generieren, gleichzeitig natürlich Interviews oder eben auch solche Geschichten wie jetzt hier. Ist einfach ein volles Programm gerade. Hat uns alle überrascht, haben wir nicht mit gerechnet, aber ja, so ist es nun mal.
Und welche Eindrücke hast du von deinem letzten Trip mitgebracht?
Der letzte war tatsächlich auch der anstrengendste und der gefährlichste, glaube ich. Lange Autofahrten, katastrophale Bilder. Wir waren teilweise wirklich nur hunderte Meter von der russischen Front entfernt. Man hat mit der Artillerie auf uns geschossen. Kinder in Kellern, in Restaurants liegen die Kinder, in Fitnessstudios und also es ist einfach super, super schlimm. Also mit Abstand der schwierigste und komplizierteste Einsatz, den ich bisher mitgemacht habe, und ich war jetzt nicht so, dass ich bisher nur in Dänemark und Holland unterwegs war.
Das besprechen wir später noch, das ist wohl wahr. Auf was für Menschen triffst du denn da? Die sind ja, finde ich, auf der einen Seite sehr mutig, aber ja auch irgendwo hilflos, denke ich mal.
Ja, sehr mutige. Man weiß ja, dass die Ukraine standhaft ist und man hat, glaube ich, gerade ein Verhältnis von 1:8, habe ich gelesen. Also ein ukrainischer Soldat stirbt, während 8 russische sterben. Also ein sehr, sehr tapferes und standhaftes Völkchen, sage ich mal. Machen das sehr, sehr gut. Aber ja, mit was für Leuten habe ich es zu tun? Mit völlig übermüdeten, am Limit stehenden Menschen, sei es die Soldaten an den Checkpoints oder auch die Bevölkerung, sind natürlich ziemlich am Ende alle. Gleichzeitig ist dieser Kampfesgeist auch da und wir werden das gewinnen und wir werden es schaffen. Wissen allerdings auch gleichzeitig eben, dass es eine David gegen Goliath-Nummer ist, die da zu bewältigen ist.
Würdest du dich als Pazifist bezeichnen?
Schwierige Frage. Ich wurde ganz oft gefragt, bin ich für Waffenlieferungen oder nicht. Einerseits verlängern Waffen das Ganze natürlich nur. Und man muss ja natürlich auch dazu sagen, es sterben auch russische Soldaten, die nicht in diesen Krieg wollen. Die gibt es auch. Andererseits finde ich, muss man Schwächeren immer helfen, sei es auf dem Schulhof oder in der Nachbarschaft oder eben auch im Krieg. Ich bin da tatsächlich überfragt. Und es ist tatsächlich auch ein politisches Thema. Und ich bin eher nicht politisch unterwegs, sondern für mich ist es so, dass wenn ein Mensch leidet, da möchte ich helfen. Da geht es mir gar nicht so um das Drumherum.
Kommst du mit den Menschen, also du kümmerst dich ja um die Menschen, bringst auch Menschen in Sicherheit, aber kommst du mit den Menschen, die dort bleiben, auch ins Gespräch?
Ja, klar. Unzählige Mal, also den ganzen Tag eigentlich.
Und verstehst du deren Ansicht oder denkst du manchmal auch so, ich würde es, wenn ich in der exakt gleichen Situation wäre, anders machen?
Da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Also ich verstehe erwachsene Menschen, die für sich alleine stehen, dass wenn sie sagen, hey, nee, ich bleibe jetzt hier, und wenn sie kommen, dann sterbe ich halt hier. Dann ist es deine Entscheidung, so, dann mach das. Was ich nicht verstehe, und das Problem hatten wir ganz oft, dass wenn ich in Kellern sitze, in Bunkern, und ich sage den Leuten, hey, die Russen, die werden jetzt gleich vorstoßen. Wir haben Kontakt mit dem Militär, mit dem Ukrainischen. Alle Anzeichen stehen bereit, dass sie eben in wenigen Stunden hier in diesem Dorf sein werden und einfach alles niederschießen werden, was hier rumläuft. Und du hast 3 Kinder. Also du sitzt hier mit deinen 3 Kindern da, komm jetzt mit. Und da ärgere ich mich teilweise maßlos, dass dann wirklich auch noch da geblieben wird. Aber ja, es ist eben dieser Spirit, der gerade in der Ukraine herrscht. Wir bleiben hier und im schlimmsten Fall sterben wir. Aber um die Kinder tut es mir natürlich leid. Also wir haben unzählige Kinder auch rausholen können, zum Glück. Das passiert nicht immer, dass die Leute dann nicht mitwollen. Aber Rollstuhlfahrerinnen haben wir rausgeholt, 13-, 14-Jährige. Ich habe eine Schwerverletzte nach Deutschland ins Krankenhaus gefahren, hier nach Stuttgart. Die hatte noch ein Projektil in der Hüfte oder beziehungsweise ja, ihre Hand wurde durchschossen. Hat zugesehen, wie ihr Sohn umgebracht wurde, ihr 15-jähriger Sohn, und hat teilweise geblutet bei mir hinten im Auto. Das war katastrophal tatsächlich. Man kann es eigentlich auch nur mit einem Wort beschreiben, und Krieg, einfach mit dem Wort Krieg.
Spenden sammeln ist das eine, egal ob Geld, Klamotten, Lebensmittel. Es muss aber ja eigentlich auch vor Ort wirklich benötigt werden. Serkan Ehren von der Hilfsorganisation STELP ist zu Gast in SWR1 Leute. Woher wisst ihr eigentlich immer, jetzt Beispiel Ukraine, was tatsächlich vor Ort gebraucht wird?
Ja, das erfährt man relativ schnell über Kontakte. Wir informieren uns natürlich immer sehr, sehr gut, haben sind mit den unterschiedlichen Institutionen auch verbunden, sei es mit der Kirche, mit dem Militär, aber auch. Das erfährt man relativ schnell. Aber es ändert sich natürlich auch sehr schnell. Also an einem Tag werden Medizin bevorzugt, dann wieder Lebensmittel, dann sind Schlafsäcke, weil eine neue Flüchtlingswelle im Land stattfindet. Dann werden die Kirchen eben vollgemacht mit Geflüchteten, also mit Inlandsgeflüchteten. Und dann braucht man halt Isomatten und Decken.
Das heißt, eure Lager sind durchgehend voll mit allem, was benötigt wird?
Nicht lange voll, aber wir haben große Lager, die sehr schnell voll sind, aber sehr schnell auch wieder leer. Also wir hatten noch nie so einen Durchlauf, so einen schnellen Durchlauf. Normalerweise hat man dann 2 Wochen Zeit, um irgendwas zu sammeln, weil man sich auf den Winter vorbereitet, auf Lesbos beispielsweise.
Und die Zeit hast du nicht.
Genau, oder in Afghanistan hatten wir eben lange Zeit, Lebensmittel zu besorgen oder Medizin zu besorgen. Aber da geht's halt wirklich dann Schlag auf Schlag. Das ist dann wirklich stundenaktuell, also sehr, sehr schnelllebig.
Von einem Bekannten habe ich mir sagen lassen, dass auch bei Kleiderspenden Badehosen, Stöckelschuhe abgegeben werden. Ich meine, da ist ja niemandem mitgeholfen. Solche Erfahrungen macht ihr dann auch?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten schon Brautkleider in den Spenden, wir hatten schon Reizunterwäsche in den Spenden. Wir hatten schon Konserven, die seit 10 Jahren abgelaufen sind, in den Spenden gefunden.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Okay, und so eine Büchse, die hält ja eigentlich schon
ziemlich ein paar Jahre. Lang, ja.
Ich habe zuletzt im Auftrag sozusagen für eine Spendenaktion dann Erste-Hilfe-Packs gekauft. Die waren dann für Wanderer und Radfahrer, also sowas, was wir hier dann bei uns brauchen. Da hat ja keiner einen Erste-Hilfe-Pack für Kriegsverwundete. Ist damit tatsächlich auch schon geholfen vor Ort dann?
Ja, klar, einfach weil es ein extremer Mangel. Es herrscht ein extremer Mangel. Und jedes Verbandsröllchen, sage ich mal, oder jeder Pflaster ist da wirklich schon gut aufgehoben. Klar, vor allem aber halt so Tourniquets beispielsweise, um abgetrennte Gliedmaßen, also um die Blutzufuhr zu stoppen nach abgetrennten Gliedmaßen. Das sind so die wichtigsten Dinge. Aber die sind halt auch extrem teuer und extrem schwer zu besorgen. Aber auch so ein Verbandskasten hilft natürlich ungemein.
Einmal hin und einmal zurück in die Ukraine. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also inklusive Wagen packen, Menschen wieder mitnehmen?
Also ich fahre nur noch mit Autos, also mit dem PKW. Die LKW fahren dann parallel. Ich brauche nach Kiew circa 25 Stunden. Jetzt ist es ein bisschen entspannter, als die russischen Truppen noch diesen Ring um Kiew hatten, war es komplizierter. Das heißt, man musste dann wirklich schauen, wo sind die Truppen, welchen Weg fahre ich. Also rein nach Navi fahren funktioniert da nicht. Ansonsten sitzt man dann mal zwischen zwei Fronten. Ist mir tatsächlich mal passiert nach einem Internetausfall, dass mein Navi sich neu positioniert hat und die Zwischenstops nicht mehr drin waren. Und ich habe das nicht gemerkt. Und plötzlich stand ich in einem Waldstück, wo dann rechts und links die Kalaschnikow-Kugeln an mir vorbeigeflogen sind. Solche doofen Sachen passieren dann einfach, ja.
Was macht das mit dir? Da geht deine Pumpe dann auch deutlich schneller?
Ja, genau. Das habe ich zum Glück früh genug noch gemerkt. Also ich glaube 1-2 Kilometer. Vorher habe ich das noch gemerkt zum Glück und habe die Schüsse eben gehört. Aber ja, wenn man jemanden evakuiert und Artillerie geht los oder die Raketeneinschläge gehen los, da wird man schon nervös. Also die Uhr am Handgelenk, die den Puls misst, die wird dann schon sauer und fragt sich, was passiert hier gerade? Du bist nicht am Rennen, aber dennoch ein 180-190er Puls, was passiert hier? Man ist natürlich, klar, immer natürlich auch unter Stress und unter Sorge.
Und Leerfahrten könnt ihr euch mit LKW und PKW nicht erlauben, oder?
LKW schon, PKW nicht. Also die LKW, weil wir fahren ja mit Lebensmitteln, Medizin.
Auf dem Beifahrersitz dachte ich jetzt irgendwie, dass man da noch jemanden sonst mitnehmen kann.
Ja, bei den LKW eher schwierig, weil eben, ja, die sind natürlich auch nicht geschult. Die wissen auch nicht, was man mit so einem Verletzten macht oder mit so einem Traumatisierten. Ja. Aber in den PKW, da gibt es keine Leerfahrten. Also LKW fahren voll hin und wir haben mittlerweile auch LKW, die tatsächlich auch mit Ware aus der Ukraine rausfahren, weil unsere Logistik sehr, sehr gut funktioniert. Aber mit PKW, der PKW ist nie
umgesetzt. Kann man sich nicht leisten. Serkan Ehren, in der Ukraine bist du, in griechischen Auffanglagern oder auch in Afghanistan warst du mit deinem Team schon. Wie verarbeitest du, du hast ja eben auch so ein paar Bilder schon mal gegeben jetzt aus deinen letzten Ukraine-Fahrten, wie verarbeitest du das in deinem Kopf für dich erstmal?
Oh, eher schwierig. Also ich bin da nicht gut drin. Also natürlich werden Sachen normaler. Aber dennoch habe ich fast jede Nacht Albträume. Es kann immer wieder mal passieren, dass ich nachts aufwache, in einem nassen Kissen aufwache, weil ich geweint habe über Nacht. Ja, also so der ruhige Schlaf, den hatte ich schon lange nicht mehr.
Die schlimmste Nacht, die du erlebt hast?
Beirut. Beirut, also ganz sicher die Explosion von Beirut. Wir waren dort und wollten Suppenküchen aufbauen für Flüchtlingslager, aber auch für Armenviertel. Und dann ist die Stadt in die Luft geflogen. Dann gab es diese große Explosion am Hafen. Ich glaube, keiner wird die Bilder jemals vergessen. Und wir waren da zum Glück am Stadtrand und nicht im Zentrum, wo wir die ganze Zeit tätig waren. Also es war wirklich einmal aus der Stadt gefahren oder an den Stadtrand gefahren. Ja, und das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Also komprimiert auf eine Nacht zumindest. Ja. Die Ukraine ist der komplizierteste und anstrengendste und ermüdendste Einsatz, aber die schlimmste Nacht meines Lebens war mit Abstand Beirut.
Und um das richtig aufzuarbeiten, wenn das überhaupt geht, hast du psychologische Betreuung?
Da bin ich leider auch schlecht drin. Also ich habe es tatsächlich schon zweimal versucht, auch nach meinem schweren Autounfall.
Aber das schafft man doch nicht alleine.
Ich weiß, aber also es funktioniert nicht. Also ich habe es zweimal versucht, ich saß dann da und viele sagen zu mir, du musst einfach den Richtigen finden oder die Richtige. Aber mich öffnen vor jemanden, den ich nicht kenne und ich weiß nicht, also ich bin dankbar für diese Leute, nicht, dass es falsch verstanden
wird. Aber das machst du ja jetzt hier bei uns auch. Du sagst mir, dass es Nächte gibt, wo du ein Kissen vollholst.
Ja, aber ich glaube, dem würde ich andere Geschichten erzählen. Ja. Und viele im Team nehmen das auch an und vielen im Team hilft es. Also wir haben viele im Team, die das ganz, ganz Ding gebraucht haben. Und es ist gut, dass es die Leute gibt. Für mich selber habe ich nur gemerkt, das ist für mich Stress. Also dann wirklich da sitzen und wirklich auf Knopfdruck in einer fremden Person mich komplett öffnen, ist super, super schwierig. Ich mache das dann tatsächlich dann eher irgendwann mal danach bei einem Bier mit Freunden so. Funktioniert besser.
Ist ja auch eine Vorgehensweise. aber du sagst schon, du hast ja auch eine Verantwortung deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Mhm. Das Angebot gibt es da und es wird auch angenommen.
Selbstverständlich. Also wir haben ganz viele Psychologen und Psychologinnen, die das einfach ehrenamtlich auch machen. Genau, die dann auch immer da sind, die auch 24/7 erreichbar sind teilweise. Unsere Volunteers, die vom Ausland kommen, die einfach jemanden zum Leben zu reden brauchen, aber auch längerfristig. Genau, das bieten wir natürlich an, klar.
Wie kannst du das eigentlich einschätzen bei jemandem, was dem zuzumuten ist, auch an psychischer Belastung? Also wie viel Fahrten in die Ukraine hintereinander der so machen kann?
Also erstmal gar nicht. Wir haben, also bisher war nur der erste Vorsitzende und das bin ich und der zweite Vorsitzende der Ukraine. Da würden wir jetzt niemanden hinfahren. Also wir würden auch niemanden nach Afghanistan mitnehmen. Das macht dann tatsächlich ausschließlich die Leitung. Volunteers sind dann in Griechenland in den Camps. Die sortieren dann Kleidung. Die bespaßen die Kinder, also spielen mit den Kindern, machen Sport mit den Kindern. Die portionieren Lebensmittel. Das sind so die Volunteer-Jobs. Aber das ist natürlich auch schon heftig. Also da so ein Flüchtlingslager mit 10.000, 20.000 Menschen, die alle traumatisiert sind oder viele traumatisiert sind, mit denen zu kommunizieren und zu erfahren, was sie erlebt haben, das kann natürlich auch einen mitnehmen. Aber ja, also ich würde niemals einen Volunteer mit in die Ukraine nehmen. Das ist zu gefährlich.
Letzte Frage noch in diesem Blog. Bist du ein Gutmensch? Das hat einen ziemlich abwertenden Charakter mittlerweile, ironisch gemeint. Oder bist du ein guter Mensch?
Ja, also erstmal irritiert es mich tatsächlich, dieses Wort Gutmensch, dass es immer abwertender verwendet wird. Der Gutmensch und hört man immer wieder. Wenn mich jemand guter Mensch nennen würde oder Gutmensch, wäre ich froh. Also dankbar, fände ich eine schöne Sache. Wieso nicht?
Also ich würde dich guter Mensch nennen.
Dankeschön.
Als Vorsitzender von STELP, von der Hilfsorganisation, könntest du dich auch ganz entspannt in den Stuhl setzen, oder nicht ganz entspannt, aber zumindest in den Stuhl setzen und Spenden verteilen von dort aus. Das machst du allerdings nicht. Du hast eben schon gesagt, du fährst in die Notgebiete. Warum hast du genau diesen Weg gewählt?
Ja, am Anfang einfach aus Gründen, die nicht anders zu handhaben waren, weil ich alleine war. Also wir waren zu zweit am Anfang, als wir das Ding gegründet haben und da war klar, wenn es ich nicht mache, wer macht's dann? Mittlerweile könnte man natürlich sagen, okay, ich könnte die Sachen aus Deutschland managen, aber mir liegt's einfach auch am Herzen, dass ich weiß, was mit dem Geld passiert. Wir haben nicht nur die große Spende von dem Konzern, sondern wir haben auch die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die am Ende des Monats 10 Euro übrig hat und die mir in die Hand drückt. Und da will ich einfach wissen, dass das Geld ankommt. Und ich will wissen, dass wir auch einen gewissen Impact damit haben. So, dass ich nicht jetzt, also ich bin keine Stiftung, die es einfach verteilt eben. Ich will mit diesen 10 Euro, möchte ich 15 Laib Brot in der Ukraine kaufen und sie wirklich den hungernden Menschen in die Hand drücken. Und dass ich eben weiß, was damit passiert ist. Dass ich dieser Dame auch wieder in die Augen schauen kann. Und ich fühle mich eben als nichts Besseres. Also in der Ukraine war es der Fall, dass wir in Lviv waren, ganz im Westen. Wir wollten eigentlich nicht weiter in den Westen, in den Osten, weil ich eben die Logistik aufbauen wollte und ganz viele Ukrainer hatte, die und Ukrainerinnen, die das dann verteilt haben. Aber irgendwann saß ich in dieser Lagerhalle mit eben 40 Ukrainern und die sind dann losgefahren und wir bekommen einen Anruf von einem Krankenhaus, das dringend Morphium gebraucht hat. Und wir hatten was da und dann habe ich mir gedacht, okay, soll ich jetzt in dieser Lagerhalle allein sein und diese, ich nenne es mal Drecksarbeit, die anderen machen lassen. Und eine Viertelstunde später saß ich dann im Auto und bin zum ersten Mal nach Kiew gefahren. Und da wurde Kiew noch bombardiert. Klar, es ist gefährlich, aber ich stelle mir das als Local vor. Da kommt dieser Typ aus Deutschland mit dem Geldbeutel und der steht jetzt in der Halle, während ich hier durch das Artilleriefeuer fahre. Das kann ich einfach, also ich packe das irgendwie nicht. Ich bekomme das einfach nicht klar.
Du hast gesagt, zu zweit habt ihr angefangen, vor 6 Jahren mit Stelp. Wie groß ist das Team jetzt mittlerweile?
Bezahlte Kräfte 6 und Volunteers. Also wir hatten über 250 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Ausland. Wir haben in Stuttgart in unserem Social Business Café Nathan haben wir 100 Ehrenamtliche. Wir haben in Stuttgart den sogenannten Inner Circle, der sich für alles kümmert. Also das ist eine WhatsApp-Gruppe, da schreibt man rein. Wer kann bis morgen eine Bierbank besorgen? Wir brauchen ganz dringend eine Bierbank. Oder wir haben ganz wichtige Unterlagen in Karlsruhe abzuholen. Das wird dann in 2 Minuten erledigt in dieser WhatsApp-Gruppe. Das sind dann auch wieder 60, 70 Personen, die dann...
Und euer Apparat ist nicht so groß, also von den Abläufen her, wie das bei anderen Hilfsorganisationen ist. Ist das richtig?
Genau, das ist mir zum einen wichtig, dass wir sehr schnell sind. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir waren die erste Hilfsorganisation in der Ukraine, die erste internationale, von der ich weiß. Es kann sein, dass es irgendeine andere kleinere gab, die nicht dort war, aber wir waren wenige Stunden nach den ersten Raketenangriffen in der Ukraine. Das ist mir erstmal wichtig und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen mutiger agieren einfach. Dass wir eben sagen, okay, wir kennen die Situation jetzt 20 Stunden nach den ersten Raketenangriffen, kennen wir nicht, was passiert in der Ukraine. Absolutes Chaos. Alle überlegen sich, was machen wir? Und wir dachten halt, okay, Lebensmittel, Jacken, Decken, Schlafsäcke und Isomatten werden auf jeden Fall gebraucht. Mhm. Wir fahren jetzt einfach mal ein.
Und du hast es eben schon deutlich gemacht, Freiwillige, ohne die geht's nicht, Volunteers, wie wählt ihr die aus?
Je nachdem, wo. Also wenn die in unserem Café arbeiten, dann geht es relativ zügig. Wenn die im Ausland arbeiten, gibt es sogenannte Infoveranstaltungen. Da machen wir ihnen dann erstmal Angst. Dann berichte ich erstmal von...
Schockierenden Bildern, Geschichten.
Oder Geschichten vor allem, genau. Also ich erzähle ihnen, was mir passiert ist in den letzten 6 Jahren, was ich erleben musste und ob sie da wirklich bereit dazu sind. Und dann spielen wir den Ball wieder zu ihnen und sie entscheiden dann, ob sie uns nochmal eine E-Mail schicken. Dann gibt es ein zweites Gespräch, ein drittes und dann werden sie nochmal vorbereitet und fahren dann eben nach Griechenland oder in die Türkei beispielsweise.
38 Jahre alt, über das Alter stolper ich so, was man in 38 Jahren schon alles Gutes gemacht haben kann. Du bist eigentlich gelernter Fitnesstrainer und du hast als Lehrer gearbeitet.
Genau, ja.
Wen hast du fitter gemacht?
früher waren Sportler, aber auch die Hausfrau, die abnehmen wollte. Also es war so ein Personal Training einfach, genau. War die schönste Zeit meines Lebens, die unbeschwerteste. Ich habe einen Haufen Geld verdient in kürzester Zeit, also teilweise in der Stunde irgendwie mal 140, 150 Euro abkassiert. Oder Herr Ehren, ich fliege nach Mallorca, ich brauche da Sportstunden 4, Hotel bezahlt, kommen Sie ruhig und mit. Und
ach, okay.
Genau, also das war so mein Leben, es hat sich alles um mich gedreht.
Also Personal Trainer sozusagen.
Genau, okay. Genau, es war so die unbeschwerteste Zeit eigentlich, ja.
Aber da gab es dann ein jähes Ende, muss man sagen, denn 2009 hat es einen heftigen Autounfall in deinem Leben gegeben. Du wärst fast gestorben.
Genau, ja.
Was ist da genau passiert?
Ich war auf der Autobahn und dann leider abgelenkt. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe irgendeine Interaktion mit der rechten Hand gemacht, das weiß ich noch. Also irgendwas mit der rechten Hand passiert. Ich habe irgendwas aufgehoben, am Radio gespielt, ich weiß es nicht. Also irgendwas mit rechts. Und dann kann ich mich noch an den Moment erinnern, wie mein Blick dann übers Armaturenbrett, übers Lenkrad nach vorne schaut und dann stand der LKW vor mir. Also aufs Stauende gekracht. Und eingeklemmt gewesen, nicht rausgekommen und
Was ist gesundheitlich da mit dir passiert? Was hast du für gesundheitliche Dauerleiden dadurch?
Also ich hatte unzählige Verletzungen. Also wirklich, ich glaube, kaum eine Stelle, wo ich nicht geblutet habe. Die schlimmste Verletzung war, ich habe mir 4 Rippen gebrochen und die eine Rippe ist durch die Aorta direkt am Herzen. Also es war so die Anschlussstelle Herz, Aorta, hat sie das Herz verletzt sozusagen. Ich hatte Glück, dass sie dann wirklich stecken geblieben ist in der Position. und das Herz weiterarbeiten konnte. Wenn sowas passiert, passiert es in der Regel so, dass dann die durchgebrochene Rippe irgendeinen so einen Schlitz verursacht oder halt wieder rausspringt oder irgendwie sowas. Und dann verblutet man halt in wenigen Sekunden. Ich hatte wirklich unfassbares Glück in einem unfassbaren Pech sozusagen. Also, dass die Rippe bricht und da genau reinsticht, ist erstmal Pech, aber dass sie dann so stecken bleibt, war dann Glück eben.
Und du hast eben gesagt, als Fitnesstrainer, als Personal Trainer war es die glücklichste Zeit deines Lebens, die unbeschwerteste Zeit deines Lebens. Das war dann alles erstmal zu Ende und haben sich dann nach dem Unfall die Prioritäten so ein bisschen verschoben bei dir?
Genau, also die Art zu denken, so das Mindset hat sich verändert. Es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und die Hilfsorganisation gründen wollte, sondern es hat sich einfach, ein paar Sachen haben sich geändert. So, ich habe mich nicht mehr über den Stau geärgert oder über die Bahn, die zu spät kam. Es war irgendwie so ein lockereres Leben, aber auch irgendwie alles hinterfragt eben.
Und wie fit bist du jetzt? Also was, also du hast eben, während die Musik lief, mal so ein bisschen beschrieben, wie du früher aussahst und wie du jetzt aussiehst.
Ja, also wenn ich Bilder von vor 12, 13 Jahren anschaue, ich war gut 20 Zentimeter breiter, ich war durchweg Sportler.
Aber kein Pumper jetzt, ne?
Nee, also ich war natürlich gerne im Fitnessstudio, aber ich war auch viel laufen. Ich war kurz vor meinem ersten Triathlon gestanden. Also es war ja, super, super fit gewesen einfach. Und in dem Ausmaß konnte ich es nicht mehr machen. Also ich konnte nicht mehr den ganzen Tag Sport machen, mit den Sportlern irgendwie Einheiten im Wald und so. Das ging alles natürlich nicht mehr, weil das Herz eben in keinem guten Zustand war. Und dann musste ich mich umorientieren. Und was ich schon gemacht habe, war, ich habe Sport unterrichtet in der Schule. Und es hat mir super viel Spaß gemacht mit Kindern. Arbeiten und unterrichten hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich eben, hey, wieso nicht noch mal ein bisschen auf Lehramt gehen, und habe mir dann zwei Nebenfächer angeeignet. Ist dann kein volles Lehramtsstudium mehr gewesen, sondern eben der Fachlehrer, sagt man dann dazu. Und war dann in der Schule, bis es zu dem nächsten Einschnitt kam.
STELP, die Hilfsorganisation, wo der Chef damit anpackt, wo es wichtig ist. Aber STELP ist ja mittlerweile auch mehr. Es gehört zu eurem Konsortium, kann man nicht sagen, aber es gehört auch ein Café dazu. Was steckt dahinter?
Ich glaube, Social Business ist die Zukunft. Also ich glaube, gerade um Spenden zu generieren, glaube ich, wird Social Business immer präsenter werden. Und ich dachte eben, ja, was können wir für ein Business aufbauen? Und wir haben eine Eventagentur, eine eigene, die unsere Events macht. Das war unsere erste Firma, die wir gegründet haben.
Also eine Gala macht ihr?
Genau, also von für 1 Euro dabei sein bei einem Weltrekordversuch bis hin zu super exklusiver Gala. Dann ein Sternekoch macht das Essen. 4-Gänge-Menü, es treten berühmte Leute auf der Bühne auf, also ja genau, die komplette Bandbreite. Und das zweite Unternehmen war dann eben das Nathan Café.
Das heißt so, wieso heißt das Nathan?
Benannt nach A.B. Nathan, nach dem Friedensaktivisten aus dem Nahen Osten. Ja, ein bisschen so ein Vorbild von mir.
Der hat es dir schon früh angetan.
genau, also ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 habe ich eine Doku über ihn angeschaut. Und seitdem bin ich absoluter Fan von ihm gewesen. Leider viel zu unbekannt. Also es gibt keine Plätze, die nach ihm benannt sind, keine Straßen. Er hat wirklich Großartiges geleistet und hat oft sein eigenes Leben riskiert, war immer auch an der Frontlinie unterwegs und eigentlich schade. Und ich habe gesagt, wenn ich ihn irgendwann mal ehren kann, dann mache ich das. Und ich habe es damals dem Team vorgeschlagen. Ist natürlich nicht meine Entscheidung. Ich beziehe, in alle Entscheidungen wird das Team mit einbezogen. Und die fanden die Idee super. So, ja. Ja,
klingt auch gut. A.B. Nathan, merken. Nicht Gewinn, sondern spendenorientiert ist das Café. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr habt ja auch dann mal irgendwie laufende Kosten, Personal, Ladenmiete. Wie kriegt ihr das gestemmt?
Personal sind wir super aufgestellt. Also wir haben über 100 Ehrenamtliche, die sich dafür bereitstellen. Nicht alle arbeiten jede Woche einmal, sondern wir haben so einen Online-Kalender, da können die sich dann eintragen, wann sie Lust haben zu arbeiten. Wurden gefördert von ganz verschiedenen Getränkeherstellern. Also ihr kauft einen Kasten, bekommt 3 Kasten, Kästen, ihr bekommt den Gin, bekommt ihr super günstig.
Weil sie alle wissen, das ist für die gute Sache.
Genau. Also unser Gewinn wird zu 100% fließt in die Hilfsorganisation. Ich habe das Unternehmen damals gegründet und habe es am selben Tag aber auch dem Verein geschenkt. Das heißt, ich habe da noch keinen Cent rausgezogen. Also es war 2 Jahre Arbeit, die ganzen Sponsoren und Partner ins Boot zu holen. Da ist wirklich der Handwerker dabei, der dann oder der Elektriker, der uns die Elektrik kostenlos gemacht hat, bis hin zu Porsche, die uns dann 30.000 Euro gespendet haben, um
für Personalkosten?
Für eine Person, für den Betriebsleiter. Also okay. Wir haben einen Betriebsleiter, beziehungsweise jetzt 1,5 Festanstellungen in dem Café, weil es dann eben doch anstrengend war, mit den ganzen Ehrenamtlichen, die zu koordinieren. Aber ansonsten alle ehrenamtlich. Und Genau, freuen uns da sehr, dass das so gut funktioniert.
Und so groß geworden ist und so erfolgreich. Dein Engagement hat dir auch die ein oder andere Bekanntschaft eingebracht. Du durftest im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Steinmeier sein. Cem Özdemir war bei dir der Bundesminister im Café. Aber auch so Jungs wie der Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand und Max Herre, der Musiker, gehören sozusagen zu deinen Helfern, Unterstützern. Klär mich auf.
Genau, also Timo ist sogar im Vorstand, im erweiterten Vorstand, der packt auch immer ordentlich mit an, der war schon mit uns in der Türkei, der war schon mit uns in Uganda.
Also da ist ja auch wichtig, dass es nicht nur ein Gesicht ist, sondern auch die Tatkraft dahinter.
Genau, also sobald ich merke, dass irgendein Prominenter sich irgendwie hinstellen möchte und den sympathischen Typen spielen möchte, der er nicht ist, dann nehmen wir ihn nicht. Also dann rennt er gegen uns, gegen verschlossene Türen. Und das ist eben bei Max und bei Timo anders. Also Max schätze ich zum Beispiel ungemein. Der hat eine Art und auch sein soziales Engagement wird gar nicht eigentlich in der Öffentlichkeit kommuniziert. Der hat uns schon so oft unterstützt und wollte eben nicht, dass es genannt wird. Und sind einfach beide super Typen.
Und von Max Herre hören wir jetzt zusammen mit Deja Dan einen Song, den du dir sozusagen auch gewünscht hast. Mir kann nichts passieren. Warum? Weil du mit deiner Organisation da auch drin vorkommst.
Ja, also Wahnsinn. Das war tatsächlich so die größte Ehre mit dem Besuch beim Bundespräsidenten war das tatsächlich die größte Ehre, die mir zuteil wurde. Also in einem Song erwähnt zu werden von Max Herre, das war mein Kindheitsidol. Also ich habe seit frühester Jugend höre ich seine Musik und ihn dann mal kennenzulernen, war schon eine Wahnsinnsgeschichte. Dass er dann für uns aufgetreten ist, war dann noch absurder für mich zu begreifen. Und dann erwähnt er mich irgendwann mal in einem Song. Das war dann letztes Jahr, vor 6 Monaten ist der Song erst rausgekommen. Ja, das war für mich so wow.
Hören wir rein. Ja. Mir kann nichts passieren.
Und immer wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann weiß ich ganz bestimmt, fang ihr mich auf. Immer wenn ich daran denke, wird mir klar, mir kann nichts passieren.
Wir haben schon über den Krieg in der Ukraine gesprochen, die Bilder, die du mitgebracht hast, die sich eingeprägt haben, auch wie diese Arbeit jetzt gerade eure Hilfsorganisation prägt. Wo fehlt euch momentan die Hilfe? Wo wärt ihr sonst eigentlich im Einsatz?
Also ich wäre heute in Tansania und würde 3 Waisenhäuser aufbauen. Das ist gerade unser aktuelles Projekt in Tansania, planen wir schon seit einem Jahr circa. Also da wäre ich jetzt aktuell, wo fehlt uns Geld? In Afghanistan. Also in Afghanistan haben wir gerade 22 Millionen Menschen, die hungern. Durch die Machtübernahme der Taliban sind internationale Gelder eingefroren worden, also hat man einfrieren lassen. Ein Riesenproblem, ich verstehe es nicht, also kann ich nicht nachvollziehen. Internationale Hilfe ist internationale Hilfe. Wieso wird die eingefroren, wenn die Taliban plötzlich an der Macht sind? Katastrophal dort einfach aktuell. Und ein kleines Problem, was wir tatsächlich haben, ist leider das, was heißt leider? Wir sind natürlich dankbar für jede Spende, die reingeht. Ja. Aber wenn jetzt eine Spende reinkommt mit dem Verwendungszweck Ukraine, dann muss sie gesetzlich auch für die Ukraine ausgegeben werden.
Dann kannst du sie nicht ins Waisenhaus nach Tansania geben.
Genau, oder eben nach Afghanistan. Und aktuell sind fast ausschließlich Spenden für die Ukraine eben vorgesehen. Was natürlich gut ist, wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht, dass es sich nach Beschwerden anhört. Wir sind froh über jede Spende. Nur eben, sind wir eben verpflichtet, dann gesetzlich das dort auszugeben.
Das heißt, ihr habt euer Engagement dann auch in anderen Ecken der Welt auf Eis gelegt? Also müsst ihr dann zum Beispiel in Tansania sagen, tut uns leid, wir haben gerade den Fokus auf die Ukraine gelegt, später mal?
Nee, also das Projekt war finanziert, das Gut. war schon fertig finanziert, das heißt, es findet statt. Allerdings eben Afghanistan. Wir haben seit Februar mit wesentlich mehr Spenden für Afghanistan gerechnet, weil katastrophale Zustände einfach herrschen. Also dort geht es den Leuten nicht, oder Jemen. Wir sind ja auch seit einigen Jahren im Jemen unterwegs, wo wir Suppenküchen in Schulen aufgebaut haben, versorgen da 2000 Kinder, die ansonsten nichts zu essen hätten. Also die bekommen wirklich eine Mahlzeit am Tag und die von uns, da kommt halt im Moment gar nichts rein. Und im Jemen sieht es nicht besser aus als in der Ukraine.
Eine Hilfsorganisation, die schließen muss, weil sie keine Arbeit mehr hat, das ist Bilderbuchdenken, aber das wäre so die beste.
Genau, das ist das utopische Ziel von mir. Wenn ich nach meinen Zielen gefragt werde, sage ich, Stelp zu schließen.
Aber das weißt du, dass es nicht der Fall sein wird.
Genau, also wie du schon gesagt hast, Utopie. ja, realistische Ziele sind, das Ganze natürlich auszubauen, schneller, noch schneller zu werden, effektiver, noch effektiver zu werden, Zweigstellen aufzubauen, also das, was wir in Stuttgart haben, dieses Netzwerk, das ein Restaurant eine Aktion für uns macht oder der Friseursalon oder in die Bar oder die Party für uns organisiert wird, dass wir das auch in München starten. Das heißt, wir gründen dann Stelp München beispielsweise und dann auch Stelp Berlin, Stelp Hamburg, das ist so die Idee. Und auch Zweigstellen im Ausland, dass wir dort eben schneller sind. Ja, wenn wir den Libanon nehmen mit der Wirtschaftskrise und mit der politischen Krise, dann fällt es zum Beispiel ungemein schwer, Geld zu überweisen, was dann auch ankommt. Das heißt, wir müssen teilweise mit Bargeld, also mehrere tausend Euro Bargeld mitnehmen. Und dann ist es einfach geschickter, wenn man vor Ort auch eine Organisation hat. Stelp Libanon zum Beispiel.
Wie schwer fällt es dir eigentlich, Spenden zu sammeln? Also ich meine jetzt nicht, du hast ja eben schon angedeutet, dass du bei den großen Konzernen an die Türen klopfst. Du gehst nicht mit der Sammelbüchse durch die Innenstadt. Aber die Anfrage ist ja, egal ob im Kleinen oder im Großen, immer die gleiche.
Ja, genau. Es ist irgendwie wesentlich einfacher gefallen, aber es ist natürlich auch die Kosten gestiegen. Das heißt, unsere Projekte verschlingen natürlich mehr Geld. Also wenn man sich überlegt, dass wir das wirklich mit 0 Euro Startkapital gestartet haben, da haben wir am Anfang noch 1.000 Euro gebraucht für den Hilfseinsatz und den halt bei Freunde und Familie gesammelt und dann halt wirklich betteln gegangen. Also wirklich von Tür zu Tür eigentlich, also jetzt bildlich gesprochen. Da war eine Spende von 5.000 Euro wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ist sie heute immer noch, weil wir mit 5.000 Euro ganz, ganz viel erreichen können. Auch 10 Euro sind viel. Ja, aber das hat sich natürlich so ein bisschen verschoben. Mittlerweile haben wir auch ein Image von einer jungen Organisation, die schnell reagiert und schnell agiert. Und ja, und deshalb ganz viel auch mit uns zusammenarbeiten möchten, was uns ungemein freut. Weil es ist also nicht mehr so schwer, Geld aufzuteilen. Wir machen auch viel über Instagram zum Beispiel, ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal, auch mein privater Instagram-Kanal, da erzähle ich auch immer total viel, was vor Ort passiert und wie wir es machen und da sehen die Leute auch immer, dass es ankommt und ja, mit steigender Reichweite eben von diesen Social-Media-Kanälen ist auch das Spendensammeln schon einfacher geworden als am Anfang. Also am Anfang war es super, super anstrengend.
Den Start zu haben.
Ja.
Um Spenden einzusammeln, muss man da auch ein bisschen vielleicht erfinderischer sein? Muss man neue Wege gehen? Wie geht ihr das Ganze an?
Genau, also wie schon gesagt, zwei Unternehmen gegründet, die Geld generieren. Ja, spannende Events. Also was wir eben nicht möchten mit Leid und Elend, mit diesen Bildern, wie man sie aus den 90ern kennt, 20:15 Film und dann in der Werbung hat man dann dieses halb verhungerte Kind in der Pfütze mit einer Fliege im Gesicht. Das wollen wir nicht. Also wir möchten da auch keinen irgendwie irgendein Bild vermitteln von irgendwelchen Ländern, das nicht realistisch ist. Wir machen das mit viel Freude, mit viel Spaß. Unsere Leute organisieren Partys, Spendenläufe, Weltrekordversuche, also ganz, ganz verschiedene Dinge.
Aber wenn ich bei euch auf der Seite bin, sehe ich ja auch, ich kann mit jedem Online-Einkauf bei einer bestimmten großen Plattform auch bei euch einen kleinen Obolus dalassen. Was habt ihr sonst noch für Modelle? Also wenn ich jetzt bei euch einsteigen möchte.
Mhm. Also was mir immer ganz besonders wichtig war, dass wir nicht von den Spendengeldern leben. Also ich wollte eben die 10 Euro, die von dieser alleinerziehenden Mutter kommen, die ich vorhin angesprochen habe mit diesen zwei Kindern, die sie am Ende des Monats übrig hat und mir in die Hand drückt, die wollte ich bei den Bedürftigen ankommen lassen. Und das war mir extrem wichtig. Und deshalb habe ich auch die ersten 3 Jahre nebenbei noch meinen normalen Job gehabt. Aber irgendwann ging es eben nicht mehr. Irgendwann wurde das Ganze so groß und irgendwann brauchst du halt auch ein Büro, irgendwann brauchst du halt auch Angestellte. Und habe mir dann überlegt, wie wir das lösen können. Und die Lösung war, dass wir die Spenden einfach splitten. Das heißt, wenn jemand Geld spendet an unsere Hilfsorganisation, dann kommt die wirklich zu 100% an, weil wir sogenannte Partner haben. Und diese Partner ermöglichen uns erst aktiv zu werden. Das heißt, man kann dann entweder 10 Euro, 35 oder 100 Euro im Monat bezahlen oder spenden sozusagen. Dafür gibt es auch eine Spendenquittung, das ist eine ganz normale Spende. Nur wissen diese Partner eben, dass das Geld in unsere Struktur fließt und damit uns erst ermöglicht wird, aktiv zu werden. Genau, also so eine Partnerspende, die bezeichne ich oft als Faktor 5. Das heißt, wenn uns jemand ermöglicht, eine neue Stelle zu schaffen, eine neue Festanstellung zu schaffen, weil die Partnerspenden eben wachsen, dann haben wir dann eine viel größere Schlagkraft. Genau. Und wenn jemand Partner mal werden möchte, der das hört, sehr gerne. Ein bisschen Werbung machen dafür. Das ist tatsächlich das Wichtigste, was wir brauchen. Das Wichtigste, was wir brauchen, sind Partner und dass wir eben weiterhin damit werben können, dass 100% der Spenden ankommen.
Jetzt habt ihr eine Eventagentur, sagst du. Oben drüber steht natürlich die Hilfsorganisation und ihr habt ein Café. Was darf es in Zukunft noch so sein? Was gibt es noch für Ideen bei euch im Team?
Wir haben ja ganz viel Kontakt zu ganz vielen Prominenten auch über verschiedene Veranstaltungen. Wir haben schon Benefizspiele gemacht mit Kevin Kodani oder Sterne Star, Fernsehköche haben für uns gekocht. Und dadurch gibt es immer wieder der Tennisschläger von dem Spieler, der Fußballschuh, mit dem er das 1-0 gegen Bayern München geschossen hat. Wir wollen so eine Art Second-Hand-Shop eröffnen mit Dingen von Prominenten. Ach, okay. Genau, das heißt, ich gehe da rein und ziehe das T-Shirt an, was XY beim Eurovision Song Contest auf der Bühne anhatte. Oder ich möchte den Tennisschläger, mit dem eben dieser entscheidende Punkt gemacht wurde. Genau, und das ist so die Idee. Das, also dieses nächste Business sozusagen, das
nicht
nächste Geschäftsmodell.
Und ich frage mich, du bist 38 Jahre, hast jetzt ja echt schon eine Menge erlebt. Wie lange kann man es in diesem doch sehr emotionalen Geschäft überhaupt aushalten?
Also man hat mir vor 5-6 Jahren gesagt, nicht lange, das wird 1-2 Jahre gehen, dann wirst du einen Burnout bekommen. Jetzt sind 6 Jahre vorbei. Ich bin ziemlich müde, muss ich sagen. Also wirklich müde, vor allem wenn sowas passiert wie wie in der Ukraine eben aktuell. Aber ich bin auch motiviert. Also der Erfolg gibt einfach auch Unmengen an Energie, setzt er frei. Ich meine, wenn du da ein Kind mal hast an der syrischen Grenze, das vor dir steht und sagt, hey, ich dachte, außerhalb meiner Familie gibt es nur böse Menschen. Du warst dafür verantwortlich, dass dieses Kind irgendwie so ein Umdenken im Kopf hat, dass dieses Kind irgendwie ein anderes Weltbild plötzlich bekommt, dass es eben da Menschen gibt, die sich um das Kind sorgen. Dann ergibt es unfassbar Energie und ich glaube, das wird mich auch noch eine Zeit lang tragen.
Ein starker Gesprächspartner, Serkan Eren. Vielen Dank fürs Kommen, der Mitgründer oder der Gründer der Hilfsorganisation STELP. Dankeschön, weiter gute Arbeit.
Dankeschön, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.